Eigentlich ist unser Programm Leberwurst. Von mir aus auch vegane Leberwurst. Das muss ich, glaube ich, erklären. Also wenn mir langweilig ist, ist es das Gefährlichste, was passieren kann. Eigentlich ist es auch jetzt noch so bei allen Sachen, die ich mache, egal wo das läuft oder für wen das ist, es ist in erster Linie immer so Ralf-Programm. Also es ist immer was, was ich gerne gucken würde. Ralf Kaspers fickt safe ganz krass.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltaufgang, der Good News Podcast. Ich sitze heute an einer ganz besonderen Stelle, nämlich mitten auf dem Münsterplatz in Bonn, wo gerade das BeFuture Festival stattfindet, in einem Tiny House, was errichtet worden ist. Und es ist ein für mich ganz besonderer Moment, denn mein Gast heute ist wirklich ein Kindheitsidol von mir. Das hört er, glaube ich, häufiger. Deswegen glaube ich, brauche auch gar nicht so viel Vorstellung, weil er sicherlich auch ein Idol für viele andere Menschen ist, die uns heute zuhören. Er ist, ich sage nur so viel, einer der berühmtesten Stimmen der Sendung mit der Maus. Er ist Moderator und Autor dafür, auch für Quarks. Wissen macht A ist sein Format. Wir wissen alle, um wen es geht. Hallo und schön, dass du da bist, Ralf Kaspers.
Hallo, ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch sehr. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin ein bisschen nervös, vielleicht ein bisschen nervöser als sonst auch. Ich habe vielleicht zum Anfang das Good News Magazin, zu dem wir ja gehören, da hast du schon mal ein Interview gemacht für unsere Ausgabe Kinder, also Kinder haben oder nicht, ne? Kinder, keine Kinder. Und da hast du gesagt, du kennst das aber eigentlich, dieses Phänomen, weil das bei dir selber immer so war mit Armin und Christoph damals bei der Maus.
Ja, also ich weiß, als ich das erste Mal mit Armin 8 Stunden lang im Zug sitzen musste, weil wir von Frankfurt Oder zurück nach Köln gefahren sind, da hatte ich ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, weil es war so eine lange Fahrt und ich war eigentlich halt so der Neue und ich glaube, Armin und auch Christoph konnten am Anfang nicht so wirklich viel mit mir anfangen. Also die waren total nett und auch höflich und haben mir alles gezeigt und Sachen erklärt und so. Und ich habe natürlich auch viel mitbekommen von denen. Aber trotzdem, wenn du da 20 Jahre lang so eine Sendung machst und plötzlich sagt die Redaktion, so, jetzt haben wir noch einen Dritten hier. Das ist, glaube ich, nicht so leicht erstmal.
Das kann ich mir nur vorstellen. Ich wollte dich sowieso später nochmal fragen, wie du zur Maus gekommen bist. Aber bevor wir jetzt hier schon mitten rein steigen, müssen wir ja erstmal die Menschen abholen, die dich vielleicht doch noch nicht kennen, weil mir ist aufgefallen, am Anfang, bevor ich die Folge gemacht habe, wenn ich Menschen erzählt habe, ja, der Ralf Kaspers hat zugesagt, ich freue mich total, haben viele gesagt, wer? Und als sie dann deine Stimme gehört haben oder dein Gesicht gesehen haben, ach der, ach. Und da dachte ich so, ist ja bei Armin auch so, dass er so eine ganz extrem wieder erkennbare Stimme hat. Geht dir das auch häufiger mal so, dass die Leute dann erstmal den Namen vielleicht noch nicht wissen, aber dann sofort dich wiedererkennen? Oder?
Ich bin ja gut erzogen. Ich stelle mich ja immer vor. Ich sage immer, hallo, ich bin Ralf. Und dann kriege ich das gar nicht mit, so diesen Moment des Nichtwissens, wer das ist. Weil wenn ich da bin, dann bin ich halt da. Also das, was davor passiert oder wenn ich nicht mit dabei bin, das ignoriere ich dann immer einfach.
Also ich finde es total spannend. Ich habe das auch deswegen gefragt, weil du damals in unserem Interview gesagt hattest, dass das im Urlaub schon mal dann irgendwie ganz interessant sein kann, wenn du so ein Eis kaufst und dann erkennt jemand deine Stimme. Und ich glaube, bei Armin wäre das auf jeden Fall auch so, dass diese Stimme, du hörst und denkst, oh Moment.
Ja, ich dachte mal, okay, wenn ich keine Brille trage, dann erkennt mich keiner. Und das habe ich gemacht und dann bin ich doch erkannt worden, auch wenn ich mir mein Gesicht nicht rasiert habe und auch wenn ich eine Kappe getragen habe, aber sobald ich irgendwo den Mund aufmache und was bestelle, dann drehen sich Leute komischerweise um und es ist wie so ein Sirenenklang, meine Stimme. Und dann gucken alle und denken, ah, guck mal, ja, das passiert mir öfter tatsächlich und ich weiß gar nicht, ja. Das Schöne ist ja, die Sendung mit der Maus und auch Wissen macht A und auch Quarks, das sind ja alles Sendungen, die sehr positive Gefühle auslösen bei den meisten Menschen. Und das merke ich auch. Und das ist was sehr Angenehmes.
Ja, sehr positive Gefühle und auf jeden Fall eine sehr, sehr große Dankbarkeit, würde ich auch sagen. Und das hat nämlich mit der heutigen Folge zu tun. Wir müssen erstmal erklären, worum es heute geht. Den Titel, den ich mir da ein bisschen kompliziert zusammengewurschtelt habe und noch nicht weiß, ob der gut ist oder ganz schlecht, ist Erwachsenen Schweres, kinderleicht erklären. Weil ich fand irgendwie, dass du für mich einer der Menschen bist, der am leichtesten und am besten sehr, sehr komplexe Themen runterbrechen und erklären kann. Aber bevor wir da noch in die Tiefe gehen. Du bist ja eigentlich, als ich dann deine Biografie ein bisschen recherchiert habe, auch wenn du bekannt bist, vor allem für deine Kinderformate, ein extrem krasser Mensch. Du hast unglaublich viel erlebt, unglaublich viel gemacht. Und das kann man gar nicht alles vorlesen. Aber alleine schon die Tatsache, ich musste überlegen, beim Good News Magazin spielen wir gerne so ein Spiel, das heißt Lügenwappen. Mhm. Und da muss man dann immer so mehrere Wahrheiten und eine Lüge drauf machen. Nee, andersrum, mehrere Lügen und eine Wahrheit.
Da wüsstest du bei mir gar nicht, wo du so anfangen solltest.
So, genau. Ja, da wusste ich, du hast so viele perfekte Geschichten für dieses Spiel, ja, was du irgendwie alles gemacht hast. Und deswegen würde ich dich doch nochmal bitten, eine Geschichte zu erzählen, auch wenn du es jetzt in letzter Zeit schon ein bisschen mehreren Menschen erzählt hast. Aber ich glaube, vielleicht wissen das viele noch nicht. Du heißt eigentlich gar nicht Ralf Kaspers.
Meine Eltern haben mich Herzglitzer Ralf Vonus Elvis Maria Kaspers genannt.
Was war da denn los?
Meine Eltern sind große Mozart-Fans gewesen und Hippies. Und da kam eins zum anderen. Weil Wolfgang Amadeus Mozart heißt ja auch nicht Wolfgang Amadeus Mozart. Sein richtiger Name ist Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Und Theophilus, das hat ihm, glaube ich, auch nicht so gefallen. Deshalb hat er sich eher so auf die, das ist sowas wie Gottlieb eigentlich, hat sich auf die französische Variante dann konzentriert, also Amadé. Und er hat ganz viele Sachen mit Amadé Mozart unterschrieben, glaube ich. Und ja, so ähnlich ist es bei mir auch. Das heißt, ich habe viele Vornamen und ja, Herzglitzer, weil ich habe einfach das Herz meiner Eltern zum Glitzern gebracht.
Ah, ist das wunderschön. Und das heißt, waren deine Eltern schon, so kann man das sagen, ein bisschen Hippie drauf?
Bisschen, ja. Ich glaube, ja.
Ja. Ich habe da nur kurz ein bisschen drüber gelesen, aber die haben, glaube ich, ein Orang-Utan-Projekt.
Die haben das nicht geleitet. Nein, die haben da, also ich glaube, einfach nur so als Hiwis gearbeitet.
Hiwis, ja. Ja, krass. Okay, und du bist dann auch auf Borneo, glaube ich, geboren, ne?
Das ist das, was meine Mutter mir erzählt hat.
Ja, sehr, sehr cool. So, und dann müssen wir jetzt biografisch noch ein bisschen weitergehen, um dich mal vorzustellen. Ich habe ja auch gerade jetzt gesagt, du hast sehr, sehr viele Sachen gemacht. Und ich habe gelesen, du hast unter anderem auch das Verdienstkreuz am Bande. Das finde ich großartig. Wie war das für dich? Das wird vom Bundespräsidenten verliehen, oder?
Ja, das wird vom also damals war es so, dass das eine Veranstaltung war im Schloss Bellevue und dann kamen ganz viele Leute dahin und das war total schön. Es war insofern auch schön, weil gleichzeitig mit mir hat auch, wie heißt der Basketballer? Jedenfalls ein Basketballer.
Dirk Nowitzki?
Ja, ich kenne nur einen. Genau. Dirk Nowitzki, danke. Dirk Nowitzki hat auch das Bundesverdienstkreuz bekommen und normalerweise ist es so, wenn ich irgendwo stehe in der Gruppe, dann muss ich bei Fotos immer hinten sein, weil ich der Größte oder der Längste bin. Und das war total angenehm, weil ich einmal nicht der Längste war in dem Bild, sondern ich konnte mich ganz entspannt irgendwo hinstellen und Dirk Nowitzki war trotzdem 2,5 Köpfe größer als alle. Das war echt super.
Sehr cool. Und dann bist du auf jeden Fall ein sehr großer Generalist, weil jetzt müssen wir, wenn wir jetzt in der Biografie schon sind, wir haben jetzt so diesen Zeitstrahl, du bist irgendwo in Borneo, sagen seine Eltern, geboren,
wahrscheinlich
geboren und bist irgendwann da angekommen, dass dich irgendwie alle Menschen zumindest an deiner Stimme kennen, dass du Kindern erklärst, wie die Welt funktioniert, ein Stück weit sicherlich auch sehr, sehr vielen Erwachsenen immer noch, dass du wiedererkannt wirst und dass du ein Verdienstkreuz hast und weiß nicht, wie viele Preise. Was war dazwischen? Was ist sozusagen dazwischen passiert? Du hast da ja echt wahnsinnig viel gemacht.
Dazwischen habe ich viel rumgehangen eigentlich. Also ich überlege gerade, wenn du meine Mutter fragen würdest, die hat sich, glaube ich, echt Sorgen gemacht. Die hat sich auch Sorgen gemacht, als ich angefangen habe, beim Fernsehen zu arbeiten, weil immer wenn ich zum Beispiel bei der Sendung mit der Maus nicht da war, weil wir da Sachgeschichten machen, wir sind ja nicht jeden Sonntag da. Es gibt ja ganz viele Geschichten auch von anderen. Und immer wenn ich da nicht drin aufgetaucht bin, hat sie immer angerufen und gefragt, haben die dich gefeuert?
Wirklich?
Nein, das war nur, ja, das musste ich, also es hat ein paar Jahre gedauert. Und also was war, ich habe einfach immer Sachen gemacht. Ich hatte nie einen großen Plan. Ich glaube, das war so das, was mich auch immer so ein bisschen umgetrieben hat, weil ich habe immer gesehen, was meine Freunde so gemacht haben und was die so geplant hatten für ihr Leben und wie die das alles so durchgezogen haben und ich wusste einfach nie, was ich machen sollte. Das war eigentlich ganz schrecklich. Und es hat aber den großen Vorteil, dass ich nicht so ein so einen Tunnelblick entwickelt habe. Das heißt, ich habe jetzt nicht so einen Fünfjahresplan oder so ein Ziel vor Augen gehabt. Ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte und habe dann einfach irgendwas gemacht, was sich halt so ergeben hat. Also ich habe immer so ein bisschen den Blick schweifen lassen, geguckt, was ist denn so links und rechts vom Weg? Und ja, so bin ich dann zufällig immer weiter gerutscht und dann irgendwann beim Fernsehen gelandet bei Super RTL und habe da eine Sendung gemacht und bin dann zufälligerweise beim WDR gelandet und bin da jetzt auch schon seit, ich glaube seit 99, also echt lange. Und das war einfach, ich habe nichts geplant, ich hatte immer nur Glück, komischerweise.
Ich kenne sehr viele Freunde, die relativ konservative Eltern haben, wo das ein ganz großer Horror ist, dass die Kinder noch nicht wissen, was sie machen wollen, dass sie dann nicht irgendwelche Karrieren oder Wege einschlagen, die geradlinig sind, die vielleicht, gut, Tunnelblick ist natürlich auch eine gewisse Wertung, aber vielleicht auch, sage ich mal, eine gewisse
Zielstrebigkeit,
so was haben, so am Horizont, worauf es hinausläuft. Ich glaube aber, dass das sehr, für nicht für alle Menschen, aber ich glaube für viele Menschen sehr, sehr gut ist und sehr gut tun kann, einfach mal da sich auch den Druck rauszunehmen. Hast du denn darunter gelitten, erstmal am Anfang nicht zu wissen, oder bist du einfach immer so von Ding zu Ding gegangen?
Ja, nach dem Abitur habe ich total drunter gelitten, weil ich fand es fürchterlich, weil ich genauso auch aufgewachsen bin. Also nicht, dass meine Eltern irgendwie gesagt haben, das musst du so und so machen, aber ich habe ja gesehen, wie alle anderen das machen und dass Leute Karrieren haben und Ziele und den ganzen Kram und ich einfach nicht. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass mir so Ehrgeiz fehlt und dass ich nicht so richtig zu Potte kommen, dass ich mal so einen Tritt in den Hintern bräuchte. Aber das haben meine Eltern nicht gemacht. Und das fand ich schon, das war schon ein bisschen frustrierend, ehrlich gesagt, dass ich so planlos war. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, vor allem wenn alle anderen um dich herum das nicht sind.
Hast du da einen Tipp vielleicht für Leute, weil ich kenne viele Menschen, denen es so geht und die da auch ein bisschen drunter leiden, dass sie sagen, ich fühle mich sehr planlos. Ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Alle haben schon ihr Haus gebaut oder ich weiß nicht, ihre großen Karrieren aufgebaut. Hast du da einen Tipp, wie man damit umgehen kann mit solchen Gefühlen?
Du musst dich denen auf jeden Fall stellen. Es bringt nichts, die irgendwo wegzuschließen und zu denken, dann gehen die weg. Die bleiben ja da. Also das muss man ganz offensiv angehen. Ich glaube, wichtig ist, dass man so ins Machen kommt. Dass man einfach Sachen ausprobiert. Es gibt einfach eine große Menge an Dingen, die ich gerne mache und es gibt eine große Menge an Dingen, die ich gut kann. Und wenn man da eine Schnittmenge findet, also dass du irgendwas entdeckst für dich, was du gerne machst und gut kannst, dann ergibt sich meistens der Rest von ganz allein. Und das ist so das Wichtigste. Aber das bedeutet, dass du einfach viel ausprobieren musst und auch in Kauf nehmen muss, dass nicht alles so toll ist und dass dir nicht alles Spaß macht. Aber es ist auch gut, weil dann merkst du eben immer mehr, ja, was dir nicht gefällt und was dir gefällt. Und ich glaube, ja, das ist ganz wichtig. Wahrscheinlich ist auch eine gute Sache gewesen, dass es damals noch keine Handys gab und Social Media. Ich glaube, dann wäre ich wahrscheinlich vollkommen versackt oder so.
Das hätte ich nämlich jetzt tatsächlich auch gesagt, weil ich habe auch eine ähnliche Erfahrung im Leben gemacht. Mir hat das sehr, sehr gut getan, unglaublich viel verschiedene Dinge auch in verschiedenen Ländern zu machen, diese Perspektivenvielfalt. Und ich habe aber, glaube ich, unterbewusst immer gewusst, irgendwas wusste. Ich wusste nicht genau, was es ist, aber ich wusste, dass ich irgendwas in eine bestimmte Richtung einschlage. Und vor allem, glaube ich, was sehr hilfreich ist und was man auch als gute Nachricht erstmal sehen kann, ist, glaube ich, zu lernen, dass du etwas lernst und etwas machst und merkst, das ist nichts für mich. Für viele ist das blöd. Die sagen, oh Mensch, jetzt habe ich hier was gemacht.
Zeit vertan? Überhaupt nicht. Das ist ja keine vergeudete Zeit. Du hast ja was gelernt. Nämlich das, was du nicht magst, ist ja auch super. Und ja, das ist wichtig. Also wirklich Sachen auszuprobieren, alles Mögliche ausprobieren, das ist nie verkehrt.
Was war dann der Moment, wo es dann vielleicht bei der Sendung mit der Maus war, wo du gesagt hast, das ist es jetzt. Da fühle ich mich wohl, hier bleibe ich anscheinend, weil du bist ja sehr, sehr lange, du bist immer noch dabei.
Ja, die Leute sind einfach nett gewesen und haben mich total unterstützt und haben alles mitgemacht. Also es fing ja so an, dass ich habe angefangen zu studieren in Köln und das war mehr oder weniger zeitgleich mit dem Schluss von Mu, das Tiermagazin bei Super RTL. Das heißt, die Sendung hörte auf und ich dachte, hey, das ist super, dann kann ich mich total aufs Studium konzentrieren und kann das schnell durchziehen. Und ich habe, glaube ich, 2 Monate studiert und bin dann ausgestiegen aus der Straßenbahn und angesprochen worden von einer jungen Dame, die fragte, ob ich nicht der sei, der bei Super RTL dieses Tiermagazin machen würde. Da meinte ich, ja. Und dann meinte sie, ja, die beim WDR suchen neue Moderatoren. Und die wollten dich immer mal anrufen, aber die haben deine Nummer irgendwie nicht. Und wo ich die jetzt gerade treffe, ruf doch mal da an und melde dich. Und dann gucken wir, was draus wird. Und das habe ich gemacht, weil ich auch einen Job brauchte irgendwie. Und bin dann zu so einer Probesendung eingeladen worden von einer Sendung, die nannte sich Mausclub. Das war so ein Ableger von der Sendung mit der Maus. Und da war auch die junge Frau da, die mich angesprochen hat, das war Shari. Und dann haben wir zusammen mit Tina Halverscheid, ich glaube, 2 Jahre lang Mausclub gemacht. Und das war irgendwie, ja, das ist so wie wenn du einen Job angeboten bekommst, den du ganz nett findest, aber jetzt eigentlich nicht machen möchtest, dann bist du da viel entspannter, als wenn du unbedingt irgendwie da ja. Erfolg haben möchtest. Und so lief das irgendwie ganz entspannt. Und als dann der Mausclub aufgehört hat und wir uns überlegt haben, was machen wir mit den ganzen Beiträgen, die wir da nur einmal gezeigt haben, das waren so Mini-Sachgeschichten eigentlich, dann haben wir uns eine neue Sendung ausgedacht, weil der WDR eben noch ein Programm brauchte, was er für diese Beiträge dann ausstrahlen konnte. Und das war dann Wissen macht A. Und so, das war eigentlich nur so ein Provisorium. Also eigentlich sollte das nur so lange dauern, bis eben alle diese Beiträge nochmal verwurstet worden sind. Und dann lief es aber so gut, dass die gesagt haben, ich glaube, wir müssen da noch neue Beiträge produzieren. Und ja, das war 2001 und jetzt läuft es immer noch. Also das ist schon lustig, wenn man was nicht wirklich so richtig doll will, aber Spaß dabei hat. Das entwickelt sich dann meistens doch etwas langfristiger, als ich so vermutet hätte.
Ich habe meistens tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass das oft die Leute sind, gerade in so Entscheidungspositionen, wichtigen Positionen, öffentlichen Positionen, die gar nicht unbedingt das wollten oder das geplant haben, also Leute, die jetzt nicht ihre Karriere durchgeplant haben oder da sehr stark dahinter waren, dass das dann oft die richtigen oder die besten für den Job sind, weil sie ja eigentlich irgendwie über andere Umstände dort gelandet sind. Und ich finde, es ist ja auch nur sehr beruhigend zu hören, dass jemand wie du, der ja anscheinend ist ja was aus dem Jungen geworden. Ja, ne? Und genau, dass du sagst, ja, ich war da halt irgendwie selber planlos, dann war ich entspannt und die Leute waren halt nett. Ja, das, ja.
Es ist total wichtig, dass du eine Umgebung hast mit wohlgesinnten und offenen Menschen, die auch gute Ideen von den schlechten Ideen auch unterscheiden können oder auch sagen können, ja, probier das mal aus und wenn es nichts wird, dann machen wir halt das Nächste. Das ist total hilfreich, dass man nicht so als Einzelkämpfer unterwegs ist.
Das finde ich, das kann man genauso unterschreiben. Dann hast du quasi eigentlich durch den Mausclub, bist du ja dann vielleicht nochmal ans Erklären gekommen, beziehungsweise ich kenne jetzt das Format von Super RTL nicht mehr oder weiß ich nicht genau.
Also Super RTL, es war einfach nur so eine Art Tiermagazin. Es war eigentlich auch sowas wie Wissen macht A, nur über Tiere.
Okay, aber das heißt, du hast da auch schon für Kinder was erklärt.
Ja, genau.
Ah ja, okay, deswegen, das hätte ich nämlich jetzt gefragt, so als planloser Student, wie kommt man dann dazu, dass man ausgerechnet, man hat selber noch keine Kinder, wie kommt man dazu, Kindern was zu erklären?
Das war so, dass die Firma, in der ich damals gearbeitet habe, ich habe angefangen als Praktikant bei einer Sendung, die nannte sich Geh aufs Ganze. Das war mit Jörg Dräger und dem Zonk und 3 Toren am Ende. Ich weiß nicht, ich kann das kurz erklären. Jörg Dräger hat sich immer jemand aus dem Publikum rausgeholt und hat dann gefragt, willst du das haben, was ich hier in dem Umschlag habe oder das, was in der Kiste da ist? Und dann musste man sich überlegen, na, Kiste könnte schon groß sein, könnte aber auch eine Finte sein. Ich nehme lieber das, was im Umschlag ist. Und dann hat er die Kiste aufgemacht beispielsweise und da war dann irgendwie so eine Reise drin. Und dann fragt er, willst du wirklich das haben, was im Umschlag ist? Weil natürlich wussten alle, es gibt diese Niete. Das war der Zonk, das war so eine rote Ratte, so eine Stoffratte.
Ich dachte, was wäre ein Hippo gewesen? War das eine Ratte?
Das war eine Ratte,
ja. Ratte.
Und so hangelte man sich von dem einen zum anderen und wenn man Glück hatte, bekam man dann irgendwie im Finale die Chance, sich zwischen 3 Toren zu entscheiden. Da war dann auch ein Riesenzonk drin oder ein Auto oder halt so ein mittlerer Preis. Und da habe ich angefangen. Und dann irgendwann musste ich mir auch da einen neuen Job suchen, weil es da so ein paar Veränderungen gab. Und ich war aber zufälligerweise auf einem Video drauf, was jemand von Super RTL gesehen hat. Und die Firma hat auch für Super RTL Sachen gemacht. Und damals war es so, dass Super RTL gerade ganz frisch war und die hatten noch viele so kleine Slots, die wahrscheinlich für Werbung eigentlich geplant waren, aber dann noch keine Werbung verkauft war, wurde da eben Programm für produziert. Und da fing ich an mit so einer 5-Minuten-Tiersendung. Und das war es eigentlich. So bin ich da hingekommen. Und die wurde dann irgendwann zu einer 20-Minuten-Sendung. Und ja, so ging das weiter. Und da Super RTL ja ein Kinderprogramm war oder ist, also wie Kika eigentlich, war das klar, dass es eben Kinderprogramm ist. Das ist jetzt nichts, was ich unbedingt immer machen wollte. Das, eigentlich ist es auch jetzt noch so bei allen Sachen, die ich mache, egal wo das läuft oder für wen das ist, es ist in erster Linie immer so Ralf-Programm. Also es ist immer was ich gerne gucken würde.
Genau das möchte ich mit dir tiefer besprechen. Wir haben ja auch versprochen eigentlich im Titel der Folge, dass wir ein bisschen darauf eingehen, wie kann ich denn jetzt Dinge für Kinder, aber vielleicht auch für Erwachsene gut erklären, auch Kinder leicht erklären, gerade für Erwachsene. Ich sehe aber gerade sowohl auf der Uhr als höre im Hintergrund schon so eine leichte, seichte Saxophonmusik, dass wir erstmal eine kurze Teepause machen. Wir gehen jetzt in unsere Tea Time.
Grab your cup and saucer. It's time for tea.
Fruit Medley, Kamille. Ehrlich gesagt, ich trinke am liebsten heißes Wasser.
Ja. So, wir haben uns jetzt einen Tee gemacht, beziehungsweise einen Tee eingeschüttet.
Das Gute bei heißem Wasser ist, man kann es immer mit kaltem Wasser so ein bisschen in die richtige Temperatur bringen.
Genau. Ralf hat sich nämlich tatsächlich heißes Wasser einfach in die Tasse gemacht und mischt das jetzt hier gerade mit.
Ich bin total naturell. Voll der farblose, aber heißes Wasser.
Ja, hättest du mich vorher gefragt, was glaubst du, wird Ralf Kasper für einen Tee wählen? Ich glaube, ich hätte nie gesagt heißes Wasser.
Was hättest du gedacht, was ich für einen Tee nehme?
Ich glaube, du bist ein bunter Typ, hätte ich gedacht. Ich hätte gedacht, du magst schon so fruchtige Tees. Oder so Sachen, die andere Leute manchmal auch schwierig finden, die eher so ein bisschen ausgefallener sind. Vielleicht sowas wie, ich denke jetzt gerade so, naja, Süßholz ist zu krass, aber so Kardamom zum Beispiel. Ahnung. Habe ich dich also, voll falsch eingeschätzt.
Ich mag gerne Tees, wo an den Teebeuteln so schlaue Sprüche dran sind.
Ja?
Ja, sowas wie...
So Yogi-Tees sind das, ne?
Genau. Ich. Was hatte ich letztens? Du bist schon alles, was du bist. Oder so.
Ja. Das erinnert mich immer so an die Tassen und Sachen, die ich in China gesehen habe. Da sind dann so ganz spannende Sprüche drauf, wie No Money, No Honey mit so einem sozialistischen Arbeiterhintergrund. Oder mein Favorit war immer Be Honesty. Nicht sehr weise. Jetzt hätte ich fast die wichtigste Frage in der Tea Time vergessen, und zwar, aus welcher Tasse trinkst du heute deinen Tee, lieber Ralf?
Ich habe eine geliehene Baustellentasse. Also das ist immer so, wenn man auf Arbeit ist, auf Montage, dann hat man seine Teekanne, seinen Thermobecher, und das ist die.
Ralf hat nämlich einfach vergessen, eine Tasse mitzubringen.
Ja, ich habe sie. Sie steht bei mir zu Hause.
Welche Tasse wäre es denn gewesen?
Das ist eine ganz schöne Tasse, und zwar ist das eine von... Ich weiß nicht, das wievielte Thronjubiläum von Elisabeth II. Das war. Goldbedruckt, eine weiße Tasse. Die ist sehr schick.
Feier ich. Bist du ein Royalist?
Nee, ich habe die mal von Johnny Häusler, viele Grüße, geschenkt bekommen. Und die ist immer noch sehr, also ist immer noch sehr wertvoll für mich.
Ja, sehr schön. Ja, dann darf ich ausnahmsweise mal über meine Tasse vielleicht heute einfach reden, weil ich bin nämlich tatsächlich vor kurzem in Köln auf einem Flohmarkt gewesen und habe da eine wunderschöne Captain Blaubeer-Tasse gefunden und dachte, also wenn das nicht die perfekte Tasse ist,
das passt,
um mit Ralf Kaspers ein Interview zu machen, dann weiß ich auch nicht. Captain Hein, steht da nur drauf.
Ralf, machst du öfter Flohmarkt und so, oder ist es...
Ja, tatsächlich. Also ich gehe ab und zu, ich versuche immer nicht selber als Kunde hinzugehen, aber ich habe jetzt gerade erst mit meinem Bruder einen Garagenflohmarkt in Köln gemacht und jetzt gerade auch, ich wohne jetzt inzwischen in Bonn, und da habe ich auch noch tatsächlich vorgestern noch kurz hier vom Festival auch nochmal einen Flohmarkt gemacht, um mal, ich versuche weniger Sachen zu haben, ich versuche Dinge loszuwerden. Flohmarkt
machen finde ich auch völlig in Ordnung, aber ich glaube, ich hätte echt Probleme, Flohmarkt-Sachen zu kaufen, also weiß auch nicht.
Was meinst du damit? Also jetzt, weil die gebraucht sind oder einfach?
Nee, weil die so viel Geschichte immer mit sich tragen, und wer weiß, was da alles passiert ist, und da fange ich an, drüber nachzudenken, und dann kann ich gar nicht mehr aufhören.
Ja, also das passiert mir manchmal auch, aber ich habe irgendwie bei der Tasse das Gefühl, dass da ein sehr glücklicher Mensch mit, ich weiß nicht warum, irgendwie die Tasse fand ich toll.
Oder
die
haben. Er hat sie gehasst. Das war irgendwie ein Geschenk von einem Arbeitskollegen und wusste gar nicht, dass Captain Blaubeer ihn überhaupt nicht anspricht. Und jetzt hat er sich nach 30 Jahren entschieden, weil die Tasse, die ja früher weiß war, jetzt ein bisschen gelblich ist, endlich mal loszuwerden auf dem Flohmarkt.
Das passt jetzt perfekt eigentlich zu der Frage, die ich dir mal stellen wollte. Und zwar, ich finde, du bist einfach extrem ulkig. Und ich liebe ulkige Dinge. Ich liebe Leslie Nielsen, ich liebe Monty Python, diese ganzen Leute, die einfach nur rumulken. Und deswegen, glaube ich, mochte ich dich auch schon als Kind immer sehr, sehr gerne schauen. Und ich glaube auch, meine persönliche Meinung, dass du deswegen so gut in die Sendung mit der Maus reingepasst hast von Anfang an. Weil mein Befinden war immer, schon als Kind, Armin und Christoph, die machen einfach nur Unsinn. Auch mit Elke Heidenreich damals noch kommentiert, dass ich immer nur so beleidigt wurde. Ja, ich finde das so schön, dass die Kinder da nicht behandelt werden, so Kuckuck, Gaga von oben herab, sondern dass man Kindern natürlich auf einer gerechten und einfachen Sprache, aber dennoch komplexe Dinge erklärt und einfach ganz viel Spaß hat. Sichtlich haben die viel Spaß dabei, behaupte ich jetzt.
Also ich finde, wenn ich keinen Spaß bei der Arbeit habe, wer soll dann Spaß haben? Also ich meine, es wird dir keinen Spaß machen, wenn du mir zusiehst und merkst, oh, der hat aber keinen Spaß dabei. Das ist ja in erster Linie Unterhaltung. Also Fernsehen ist einfach Unterhaltung. Wenn es nicht unterhält, dann guckt es niemand. Und du guckst es nur, wenn es dir Spaß macht zuzusehen. Oder wenn irgendwas da ist, was dich so, ja, packt. Und wenn es mir keinen Spaß macht, ja, wem soll es denn dann Spaß machen?
Wo hast du denn diese ulkige Art her, würdest du sagen?
Ich finde ja, dass ich eher sehr ernst bin. Also ich, das ist natürlich Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung. Ich finde mich jetzt nicht so ulkig. Also,
jetzt hör auf.
Ich bin jetzt nicht, sonst würde ich wahrscheinlich, wäre ich vielleicht so im Comedy-Bereich gelandet, aber das bin ich ja nicht. Ich bin einfach.
Ja, ich glaube, Comedy ist was anderes. Ich glaube, Comedy ist ein Handwerk mit einem klaren Ablauf in der Regel. Du musst Witze schreiben, du musst das Publikum lesen. Ich glaube, was du halt machst, du stehst halt vor der Kamera. Wissen macht A. Du hast mal irgendwo in einem Interview gesagt, Wissen macht A ist 100%, das bin ich. Und ja, gerade hast du das Wort Ralf-Programm genannt. Was ist denn dann das Ralf-Programm? Also für mich ist das halt immer ganz viel Blödsinn mit einer ernsten Mission dahinter. Schon.
Total. Es ist total viel Nonsens. Sachen, wo sich Leute fragen, was soll das denn jetzt eigentlich? Und eigentlich ist unser Programm Leberwurst. Von mir aus auch vegane Leberwurst. Das muss ich, glaube ich, erklären. Also wir hatten immer Hunde zu Hause und meine Mutter war total großer Bobtail-Fan. Das heißt, wir hatten so, das sind so richtige haarige Hütehunde. Und einer der Hunde, den wir mal hatten, der hatte leichte Verdauungsprobleme. Das heißt, der hat ständig Durchfall gehabt. Und klar haben wir dann vom Tierarzt irgendwelche Tabletten bekommen, aber das hörte nicht auf. Und wenn es so ist bei so einem haarigen Hund, wenn der Durchfall so aus dem Hintern tropft und sich dann mit den Haaren verbindet und trocknet, dann hast du irgendwann so einen trockenen Durchfallpfropfen am Hintern. Aber der Hund produziert ja weiter Durchfall. Der kriegt ja nicht mit, dass der Ausgang verstopft ist. Und ich war einmal sonntags zum Frühstück da, weil meine Mutter gerade den Eingangsbereich frisch weiß gestrichen hat und sie wollte das so ein bisschen feiern. Das war der Bereich, wo der Hund immer lag. Und wir aßen Frühstücken am Frühstückstisch und irgendwann hörten wir so ein Rumoren da an der Haustür. Und es war der Hund, der ein bisschen unruhig wurde. Der bewegte sich hin und her und plötzlich macht es Puff. Und es war so, als ob der Hund geplatzt wäre. Und wir sind aufgesprungen oder hingerannt und der Hund dackelte so von dannen. Und dann haben wir gesehen, was passiert war. Nämlich dieser Pfropfen, der hat dem Druck nicht weiter standgehalten. Dem Durchfalldruck, der weiter sich aufbaute im Hund. Und irgendwann machte es eben Peng und alles, was schön weiß gestrichen war, war jetzt immer noch schön weiß gestrichen, aber auch braun gesprenkelt.
Jesus.
Und dann habe ich meine Mutter gefragt, warum hast du denn dem Hund die Tabletten nicht gegeben, die der Tierarzt dir gegeben hat? Und sie meinte, ja, der hat die halt immer wieder ausgespuckt und deshalb hat es nicht funktioniert. Und das ist so, dass sie den ältesten Hundebesitzertrick einfach nicht kannte. Nämlich, wenn du so einem Hund ein Medikament geben willst, klar, dann kommt er erstmal Fett-Leberwurst rum und dann schluckt er alles. Scheißegal, Hauptsache es schmeckt. Und das ist das, was wir über Wissen
machen. Ist das ein schönes und fäkales Bild, was du jetzt gezeichnet hast, um zu erklären, wie du. Aber es ist halt trotzdem ulkig, das ist ja genau, was ich meine. Ich versuche jetzt mal, wir sind schon weit über der Tea-Time raus, wir trinken einfach unseren Tee weiter, das mache ich gefühlt sowieso jedes Mal. Und ich versuche es wieder ein bisschen ernster zu machen oder, sag ich mal, wieder aufs Thema zurückzukommen, nämlich auf das Erklären für Kinder. Wenn du sagst, es ist Leberwurst, dass man eben ulkige Sachen jetzt vielleicht von mir aus eben macht, aber da drin ist ja eine sehr ernste Botschaft dann. Ist das schon dein erster Tipp, wenn Menschen sich damit beschäftigen, wie kann ich Dinge kinderleicht erklären? Also ist es, dass ich Dinge mit Spaß mache, dass ich selber dabei bin mit ganzem Herzen. Gehört das dazu oder gehört noch viel mehr dazu?
Da gehört noch viel mehr dazu. Es ist so das Spucke-Prinzip. Also du brauchst erstmal natürlich Sachverstand. Das ist das S wie bei Spucke. Also du musst erstmal wissen, was du erklären willst. Und wenn du es nicht weißt, dann muss ich halt recherchieren und ich muss dann mich mit Leuten unterhalten, die sich auskennen und mir das erklären lassen. Das ist erstmal total wichtig. Und dann musst du, wenn du das alles so verstanden hast, um was es ging, also welche Frage du beantworten wolltest und wie du die beantworten wolltest, dann gehört auch dazu, dass du das alles wieder vergisst erstmal. Und du überlegst, okay, wer ist denn mein Publikum? Das ist das P bei Spucke. Weil du natürlich für junge Menschen anders erklärst als vielleicht für ältere Menschen, die ein bisschen mehr Wortschatz mitbringen auch beispielsweise. Und dann ist es bei mir so, dass ich anfange, so die Antwort erstmal so ein bisschen umherzudrehen in Gedanken und von allen Seiten anzuschauen. Also, oder auch die Frage von allen Seiten anzuschauen. Das ist das U bei Spucke. Dieses Umherdenken und zu gucken, gibt's irgendwie so einen Haken, an dem ich das aufhängen kann? Also oft ist es ja so, dass wenn du zum Beispiel so eine Tasse von oben anschaust, ist sie rund. Und wenn du sie von vorne anschaust, ist sie eigentlich wie ein Rechteck. Und alle Dinge, die wir so in die Hand nehmen und alle Themen, die wir irgendwie bearbeiten, die sehen immer anders aus, je nachdem, von welcher Perspektive du sie betrachtest. Und bei Wissen macht A war es ganz extrem so, dass wir versucht haben, immer so eine verrückte Perspektive einzunehmen. Und damit meine ich jetzt nicht irre, sondern wirklich so seitlich verrückt, dass man einfach mal einen Blick auf etwas wirft von einer Richtung, die nicht die übliche Richtung ist. Und dann kommt Camouflage dazu, das ist das C, also das ist dann sozusagen die Leberwurst, damit die Leute, die es gucken, nicht sehen, dass sie was lernen, sondern dass es einfach erstmal Unterhaltung ist, dass es gut schmecken muss. Und dann passiert immer wieder natürlich, dass Sachen auch schief gehen und dass Sachen nicht so funktionieren. Also gerade bei den Versuchen, die wir gemacht haben, wie oft ist da was nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und da ist eben ganz wichtig, keine Panik zu haben, das ist K bei Spucke, sondern dass man versucht, aus den Sachen, die schief gehen, was Neues zu machen, dass du eben diese Kreativität einfach am Laufen hältst und dass es keine Fehler gibt, sondern dass jeder Fehler, jedes auf die Nase fallen, ist im Grunde trotzdem eine Bewegung nach vorne und das ist immer besser, als stehen zu bleiben und daraus auch was zu machen, das ist das Beste. Also jeden Fehler, den ich mache, der gibt mir so viele neue Möglichkeiten, was anderes draus zu machen. Und dafür muss man auch lernen. Das ist etwas, was wir uns in der Schule, was uns da abtrainiert wird eigentlich, weil Fehler immer bestraft werden mit schlechten Noten. Und deshalb traut sich keiner mehr, Fehler zu machen. Aber das Tolle ist ja bei dem Job, den ich habe, wenn ich einen Fehler mache, stirbt in der Regel keiner, sondern es ist allerhöchstens sehr, sehr peinlich für mich, aber alle anderen haben Spaß dabei. Und das ist dann auch das E bei Spucke, dass es eben Entertainment ist. Also, dass du einfach guckst, dass das, was du machst, dass das einfach Lust macht, zuzugucken. So ein bisschen Reizverknüpfung. Das heißt, wenn ich etwas vermitteln will und mache das lustig oder ulkig, dann bleibt das mehr hängen, als wenn es so ganz neutral erklärt wird. Oder auch Ekel ist auch eine super, super Emotion. Sehr, also wenn ich was eklig darstelle, dann bleibt es auch total hängen, weil man die Info mit diesem Ekel verknüpft. Und jedes Mal, wenn du jetzt jemanden sehen wirst, der zum Beispiel in der Nase popelt, wirst du denken, ah, und Ralf hat mal erklärt, dass wir Trockennasenaffen sind und deshalb müssen wir in der Nase
popeln. Das tue ich tatsächlich jedes Mal. Ja. Du redest sehr viel über Popel. Jetzt hast du aber jetzt gerade das Schulsystem schon angesprochen einmal. Du sagst, dass ja in der Schule verlernen wir ganz häufig diese neue Fehlerkultur. Das ist für uns immer so ein wichtiges Thema. Du hast eigentlich sehr, sehr viele Themen gesagt, die für das Good News Magazin sehr relevant sind. Dazu gehört einmal der Perspektivwechsel, ganz klar. Dazu gehört aber eben auch ganz stark diese Fehlerkultur. Und ich habe mir gedacht, du hast selber Kinder. Du stehst sehr stark in der Öffentlichkeit dafür, dass du eben Kindern und auch Erwachsenen Dinge erklärst. Wenn du dir jetzt ein Bildungssystem wünschen dürftest, nach dem System Ralf sozusagen, wie sähe ein solches Bildungssystem aus?
Gott, wenn ich das wüsste, dann glaube ich, würde ich jetzt nicht hier sitzen, sondern in die Politik gehen. Also, es sähe so aus, dass erstmal viel mehr Geld ins Bildungssystem gesteckt werden würde, dass wir viel mehr individuelle Förderung hätten, dass wir viel mehr interdisziplinär arbeiten würden. Also diese Fächertrennung ist eigentlich total bescheuert. Also ich meine, klar, ich verstehe, wo es herkommt und das macht es viel, macht vieles einfacher, aber so, es gibt so viele Berührungspunkte, Berührungsflächen zwischen den einzelnen Fächern, dass es eigentlich total die vertane Chance ist, das nicht auszunutzen. Und dann sollten, um es mal ganz konkret zu machen, Klassen viel kleiner sein. Und das bedeutet, wir bräuchten mehrere Lehrer, mehr Lehrer auch. Und keine Ahnung, wo die alle herkommen sollen, aber das muss eben ein attraktiver Beruf sein, weil das ist einfach unsere Zukunft. Und wenn man es nicht schafft, jungen Menschen so Bildung mit auf den Weg zu geben und auch ihnen zu vermitteln, wie sie selbst Sachen rausfinden können und wie sie sozusagen zu kleinen Forschern werden, ohne jetzt so Querdenkerforscher, ich mache meine eigene Recherche. Das ist ja ein feiner Grad und das muss man einfach lernen und beigebracht bekommen. Das
ärgert mich irgendwie immer wieder so ein bisschen, dass dieser Spruch von meinem alten Musiklehrer, der hat Lernen des Lernens unterrichtet. Das war auch, glaube ich, hat er auch ehrlich gesagt vielleicht gar nicht so gut gemacht, ehrlich. Aber dass er doch recht hatte, dass das die vielleicht allerwichtigste von allen Eigenschaften ist, die man in der Schule lernen sollte. Lernen zu lernen und Spaß zu haben am Lernen. Aber jetzt hast du ja gerade gesagt, Spaß kommt durch das E, durch das Entertainment. Und wenn wir eben schon bei dem Ulk waren und wir waren auch schon bei Hunden, dann muss ich immer an Lumpi denken. Und ich habe mich gefragt, wie behält man sich eigentlich wie du so den Spaß an der Sache? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, der jüngere Ralf hat sich wahrscheinlich nicht vorgestellt, dass er nach all den Jahren immer noch dasselbe macht. Eventuell, weiß ich nicht. Jetzt machst du das aber sehr, sehr konstant und ich habe das Gefühl, du hast immer noch genauso viel Spaß wie am Anfang. Diese Lumpi-Geschichte ist ja völlig eskaliert. Ich erinnere mich da noch, als ich glaube, war ich selber noch Kind und habe Wissen macht A geguckt, als Lumpi so eingeführt wurde. Und dann hat der irgendwann eine Backstory bekommen, das ging immer weiter. Dann hast du zwei Bücher sogar drüber geschrieben.
Ich hab jetzt vorgestern das dritte abgegeben.
Wie machst du das, dass du da immer noch Spaß dran hast an der Geschichte?
Also, weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich mache es mir einfach schön.
Okay.
Das klingt jetzt so banal, aber irgendwie, also selbst wenn ich jetzt bei einer Veranstaltung bin, wo es super langweilig ist und wo echt nichts so ist, wie ich das gerne hätte, dann, ich habe meistens den Schalk im Nacken oder ganz oft und dann fange ich einfach an, Quatsch zu machen. Also wenn mir langweilig ist, ist es das Gefährlichste, was passieren kann, weil dann fange ich an, richtig Scheiße zu machen. Und mir macht es total Spaß und ich weiß, dass ich natürlich auch in der Position bin, wo ich mir sowas erlauben kann oder anders gesagt, mir ist es dann auch egal, wenn ich rausfliegen würde, dann ist es halt so, ich kriege halt keine Note mehr dafür.
Ja, das ist, glaube ich, die wichtige Ergänzung. Und ich habe das Gefühl, du hast ja auch immer mal wieder, gut, jetzt bei der Sendung unter Maus nicht so sehr, vielleicht, das kann ich nicht beurteilen, aber du hast ja auch immer mal wieder irgendwie starke Partnerinnen oder Partner an deiner Seite, die dann auch mal oft dieses erdende Element auch sind, die vielleicht auch, wenn sie merken, das ist ein bisschen zu viel, Schalk, habe ich das Gefühl, dass sie dich da manchmal nochmal...
Ja, und natürlich gibt's auch im Publikum oft Beschwerden über mich. Ich weiß noch, ich habe mal eine Sachgeschichte darüber gemacht, wie so die Zinken in den Kamm reinkommen, also so ein Kamm hergestellt wird. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe gesagt, das ist ein Butterverzierer und kein Kamm und habe dann eben mit den Zinken über die Butter und habe dann mir damit die Haare gekämmt und habe gesagt, das ist auch total gut für die Haare, was glaube ich totaler Mumpitz ist, aber und da haben sich einige beschwert und das ist dann oft so, wo es dann wahrscheinlich so ein bisschen über die Grenze hinausgeschossen ist, aber ja, das passiert auch.
Also das ist so eine Frage, die habe ich mir vorher aufgeschrieben und ganz dick hier markiert, weil du das gerade jetzt selber schon angesprochen hast, diese Leserbriefe, ne, bei Wissen macht A. Also ich weiß noch, dass du eine Zeit lang, als du das moderiert hast, immer, kam mir zumindest so vor, dich arg darüber echauffiert hast und nicht echauffiert, vielleicht auch irgendwie amüsiert hast darüber, dass echt viel an Leserbriefen kommt. Kannst du noch irgendwas, das war jetzt eine sehr sanfte Geschichte, was hast du vielleicht so was Krasses? Was
ehrlich gesagt, die ganzen Leserzuschriften bei Wissen macht A, die wir irgendwie verwurstet haben in Moderation, das habe ich mir alles ausgedacht. Das war,
okay.
Da waren keine, also die echten haben wir auch immer echt beantwortet.
Okay.
In der Redaktion gibt es eine Abteilung für die Post und die haben wirklich das sehr ernst genommen und alles beantwortet. Und die, die wir in der Sendung hatten, das waren, ich glaube, die meisten waren einfach so ausgedacht. Also was das Heftigste war, das war mal ganz lustig, als Wissen macht A angefangen hat, hieß es ja Wissen macht A, Klugscheißen mit Schari und Ralf und so war das in den ganzen Programmzeitschriften. Und es lief ja auch in den ganzen dritten Programmen und im Bayerischen Rundfunk, der ist ein bisschen konservativer als viele andere, da hieß das nicht Wissen macht A, Klugscheißen mit Schari und Ralf, sondern Wissen macht A, Besserwissen mit Schari und Ralf. Weil das mit dem Scheißen, das war da nicht so. Das kam da nicht so gut an. Das fand ich echt hart, dass die das einfach so gesagt, nee, das können wir nicht, das muss anders sein.
Mutet US-amerikanisch an, finde ich.
Ein bisschen, ja.
Wir sind puritanisch. Ich möchte noch, bevor die Zeit uns davon rennt, ein bisschen darauf eingehen, auf deine Erwachsenenformate. Du machst ja gar nicht nur Kindersachen und finde zum Beispiel Quarks jetzt ganz interessant. Und da habe ich mich als allererstes direkt gefragt, freust du dich da jetzt auch nach all den Jahren vielleicht, also gut, das ist ja nicht, dass du nur, aber du hast ja hauptsächlich Kindersachen gemacht. Freust du dich nach all den Jahren mal was für Erwachsene oder hauptsächlich für Erwachsene zu machen?
Das ist, also die Antwort habe ich gerade eben eigentlich schon gegeben, weil es ist auch bei Wissen macht A oder auch bei der Sendung mit der Maus, klar läuft es im Familien- oder Kinderprogramm, aber es ist eigentlich ja sowas, wie ich es gerne gucken würde. Und jetzt bei Quarks Dimension Ralf ist es, oder auch bei Quarks, ist es eigentlich auch so, dass es hauptsächlich in erster Linie für mich erstmal gemacht wird und dann, wo das dann ausgestrahlt wird, ja, das passt dann auch ganz okay. Insofern, ich freue mich einfach, dass ich immer noch Sachen so machen kann, dass ich das unterhaltsam finde. Und das Lustige ist, gerade bei Quarks Dimension Ralf auf YouTube, so viele Leute, also grundsätzlich, ich dachte immer, die Kommentare bei YouTube sind sozusagen der erste Kreis der Hölle, weil es doch sehr hart zugehen muss da. Und da hatte ich so ein bisschen Respekt vor, als wir dann angefangen haben mit dem Kanal. Aber das ist total herzerwärmend. Also die Kommentare bei uns sind so großartig und herzlich, wie die Leute schreiben. Das ist wirklich toll. Und wenn du es durchliest, dann ist ganz oft so, ich habe dich als Kind immer gesehen und jetzt habe ich dich hier wiedergefunden. Und du merkst einfach, wie da so bei ganz vielen, ja, so ganz warme Gefühle hochkommen. Und das finde ich echt schön.
Ja, kann ich fühlen. Es geht mir halt eben auch so. Und ich glaube, wirklich einer der Hauptgründe ist eben genau das, was du jetzt in dieser Folge auch sehr schön dargestellt hast und erklärt hast, weil ich mich eben sehr damit identifiziere, auch wie man einfach Spaß daran hat an Themen. Man muss sich halt informieren, man muss recherchieren. Muss dann natürlich erstmal die harte Arbeit machen und wenn man es dann verstanden hat, dann klar, muss man ein Thema auch irgendwie so aufbereiten, dass man selber Spaß dran hat, dass andere Spaß dran haben können, weil wir wissen das eigentlich ja alle. Wir wissen alle, dass dieses Frontalunterrichten nicht so gut funktioniert und dass es eben, dass wir letztendlich alle, selbst Leute, die abgeschrieben worden sind in der Schule, die schlechte Noten hatten, am Ende ganz tolle Sachen machen können, wenn sie dann irgendwas finden in der Nische, wo sie total Lust drauf haben.
Das Lustige ist ja, ich meine, ich gebe dir total recht, also Frontalunterricht ist eigentlich super langweilig, aber trotzdem, YouTube ist ja oft nur wie Frontalunterricht. Einer sitzt da und erzählt was und du hörst zu oder hörst nicht zu. Und
ja, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil hier gerade Suli, das Kind von meiner Mitgründerin Lucia, gerade an die Scheibe kommt und möchte mal Hallo sagen. Wir sind ja auch schon fast am Ende. Ich muss eine Frage noch dringend loswerden. Und zwar, was ist bei deinem Twitter- bzw. X-Game los? Du hast ja so einen krassen Namen. Ich glaube, du machst ein bisschen Werbung da schon von Mastodon in deinem Twitter-Handle. Da habe ich irgendwie so wilde Geschichten von dir gesehen. Ist das so ein Medium, was du ironisch benutzt? Oder du hast doch eine Zeit lang dann auch dich mit deinem Bart da abgebildet und so. Was machst du da so auf Social Media?
Was meinst du mit, was habe ich denn für wilde Geschichten gemacht?
Nee, also ich habe jetzt zum Beispiel eine Sache mal rausgesucht, da hatte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geschrieben, STIs werden noch immer unterschätzt und du hast einfach geschrieben, ja klar, safe, ich weiß nicht, was daran so krass sein soll. Dachte ich, trollst du die oder meinst du das ernst? Oder?
Das war ganz anders, das war ganz anders. Irgendjemand hat ein Foto von mir gepostet und da drunter geschrieben, Gott, ich weiß gar nicht mehr, was genau. Es war so nach dem Motto, Ralf Kaspers fickt safe ganz krass.
Was?
Ja. Und Leute haben mir das gesagt, hast du das gesehen, was da jemand für dich geschrieben hat? Und das habe ich gesehen und habe dann gedacht, klar safe, weil alles andere ist irgendwie sinnlos. Und habe dann das von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zitiert, weil eben immer noch ganz viele sexuell übertragbare Krankheiten einfach nicht erkannt werden, weil Leute ungeschützt Geschlechtsverkehr haben. Und das ist einfach ein Unding. Und deshalb safe mache ich das. Safe.
Ja, okay, das ergibt viel mehr Sinn, passt viel mehr ins Bild. Ich muss jetzt gerade gestehen, es sind sehr viele Menschen, die zugucken, Kinder auch draußen, die mitgehört haben, und ich bin gerade ein bisschen rot geworden, obwohl ich gerade selber noch einen Talk gemacht habe mit Nadine Primo zusammen, wie man unverkrampft über Sex und queere Themen und so weiter spricht. Genau, aber ja, das ergibt natürlich viel mehr Sinn. Also ich wusste nicht, dass es so eine lange Hintergrundgeschichte gibt. Die Technik im Hintergrund deutet an, wir müssen zum Schluss kommen. Deswegen möchte ich mich an allererster Stelle erstmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir dich zu unterhalten. Ich fand es sehr, sehr anregend. Ich hoffe, die eine oder andere Person konnte sich vielleicht was mitnehmen, wie man Dinge aufbereiten kann, um Dinge besser erklären zu können, auch einfach erklären zu können. Wobei, vielleicht hast du noch so einen bestimmten Tipp, gerade was das Thema einfach, weil viele Themen sind ja sehr, sehr komplex, vielleicht noch so ein...
Also gerade, wenn es darum geht... Das merke ich bei Kindern. Ich habe ja Traube, unterstütze ich, das ist ein Traubebegleitungsverein für Kinder und Jugendliche in Köln, und ich habe ein Buch geschrieben über Traubebegleitung bei Kindern und Jugendlichen, und das ist ja so das schwierigste Thema überhaupt, über den Tod zu sprechen. Aber ein ganz wichtiges Thema, weil wir alle sterben irgendwann und lassen Leute zurück, und Kinder fragen natürlich, was passiert ist, und viele Erwachsene haben da total Schiss vor, damit umzugehen. Und da ist es, glaube ich, so wie bei vielen anderen Themen, wenn Kinder was fragen, dann ist es ganz gut, eine einfache und ehrliche Antwort zu geben. Und auch nur die Frage zu beantworten. Und wenn dann die Kinder mehr wissen wollen, fragen die weiter. Und dann beantwortet man weiter die nächste Frage und immer so weiter. Und irgendwann werden die dann genug haben und nichts mehr darüber hören wollen. Und dann sollte man auch Schluss machen. Und Kinder haben dann ein sehr gutes Gespür für sich selbst und wissen ganz genau, wann sie voll sind und nichts mehr hören wollen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir Erwachsenen haben so die Tendenz, immer so auszuholen und zu zeigen, was wir so drauf haben und was wir sonst noch alles wissen. Das muss meistens gar nicht sein.
Hat vielleicht auch oft was mit uns selbst zu tun. Ich glaube, du hast ganz vielen Menschen, die uns zuhören, ihnen den Herzglitzer sozusagen jetzt ausgelöst. Vielen, vielen Dank für diesen spannenden Input. Ich habe wirklich an deinen Lippen geklebt. Wir wollten ganz zum Schluss noch ein bisschen Werbung machen. Du hast nämlich ein neues Podcast-Format, das heißt Ralfs, relevante Rätsel. Ja,
abgekürzt.
Okay, das klingt ein bisschen ASMR zum Schluss. Also wo kann man das dann anhören?
Auf jeder Podcast-Plattform deines Vertrauens.
Genau, also dann auf jeden Fall gerne Ralf folgen, gerne auch dem Weltaufgang-Podcast folgen. Wir freuen uns, das ist ganz wichtig und gut für uns, wenn ihr uns auch gerne mal Feedback schickt. Wir freuen uns immer, wenn ihr euch bei uns meldet. Good News Magazin natürlich abonnieren. Auch unser Print-Abo kommt jetzt ganz frisch raus. Das Neue zum Thema Gesundheit. Ganz, ganz spannend. Tolle Good News aus dem Bereich Gesundheit. Die wünsche ich dir. Ganz viel Spaß weiterhin auf dem BeFuture Festival. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank.
Danke.
An dich und auch an Ellen Heinrichs und das Team von BeFuture, dass wir hier sein durften. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, Ralf.
Bestimmt. Vielen Dank.
Danke dir. Tschüss.